Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Es ist mein Fehler, dass das anders hier übermittelt wurde. Ich habe das nämlich so geschrieben, als ich die Titel der drei Referate angab. Der Titel ist also Heilsgeschichte und Heilsgeschehen. Wir schlagen dazu auf, denn ich habe hier aus der Geschichte gelernt bei diesem Titel und wir wollen ja aus der Geschichte lernen. 2. Könige 6, Vers 5. Der Zusammenhang ist der, die Propheten, Schüler, die bitten ihren Vater, die Schüler sagen ja dem Lehrer Vater im alten Israel, doch mit ihnen zu kommen, an den Jordan, dort Bäume zu fällen und dort einen Ort zum Wohnen einzurichten. Und dann fällen sie Bäume und dann ruft einer dieser jungen Männer, 2. Könige, Kapitel 6, Vers 5, wo ihm das Eisen vom Stiel fährt und in den Fluss, in den Jordan plumpst. Ach, es war geliehen. Der Titel dieses Referats ist eben auch geliehen. Ich habe ihn geliehen von einem, vom Werk eines deutsch-jüdischen Philosophen, Karl Löwit. 1897 bis 1973, und zwar begann ich ein Buch von ihm zu lesen, auf dem Heimweg vom Seminar über die Glaubwürdigkeit der Bibel im vergangenen Januar. Und das hat mich sofort gepackt und ich habe sehr viele Anregungen bei ihm gefunden. Der Titel des Werkes ist erschienen 1956 im Kohlhammer Verlag Stuttgart. Der volle Titel lautet Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. Und er zeigt in bewundernswürdiger Klarheit, wie es keine Geschichtsphilosophie geben kann eigentlich, das ist ein Widerspruch in sich selbst, aber das theologische Verständnis der Geschichte, das lernen wir aus der Bibel und das hat er erstaunlich klar gesehen. Also wer so etwas gerne liest, der findet dieses Werk zurzeit im Verlag J.B. Metzler, ebenfalls Stuttgart, erschienen im Jahr 2004. Das ist die aktuelle Herausgabe dieses Werkes. Ich behandle das Thema unter folgenden 6 Punkten. Wir beginnen erstens mit der Einzigartigkeit des biblischen Geschichtsverständnisses. Dann schauen wir uns zweitens an das Vor- und nachchristliche Verständnis von Geschichte. Also wie dachten die alten Babylonier, die alten Griechen von Geschichten und wie denkt die nach- und inzwischen schon antichristliche Zeit über Geschichte? Das kommt also als Zweites. Dann drittens, Weltgeschichte als Rahmen der Heilsgeschichte. Die Weltgeschichte bietet nur den Rahmen für die wirkliche Geschichte, nämlich die Heilsgeschichte. Dann viertens, die zwei großen Etappen auf dem Weg von Gottes Heilshandeln. Die zwei großen Etappen auf dem Weg des göttlichen Heilshandelns. Von Adam bis Christus, vom ersten Kommen Christi bis zu seinem zweiten Kommen. Das sind die zwei großen Etappen. Dann fünftens, die Bibel datiert wichtige Stationen auf dem Weg des Heilsgeschehens. Und sechstens, das Ziel der Geschichte dieser Welt und die Vollendung in der neuen Schöpfung. Beginnen wir also mit der Einzigartigkeit des biblischen Geschichtsverständnisses. Die Bibel lehrt uns, die Geschichte in einer Weise zu verstehen, die einzigartig ist. Das zeigt bereits die Erschaffung von Himmel und Erde. Eine wichtige Einzelheit im Schöpfungsbericht, die man übersehen kann, aber vor Jahren, als ich mich einige Zeit gründlicher mit den ersten 11 Kapiteln von 1. Mose befasst und auch an einigen Orten darüber lehrte, besonders über die 3 ersten Kapitel der Genesis, wurde mir das so richtig bewusst, dass im Schöpfungsbericht schon angelegt ist, diese Tatsache, dass Gott einen Anfang setzt und den Anfang zu einer Vollendung führt. Und das ist ein Muster von allem Handeln Gottes in der Geschichte. In der Geschichte mit den Völkern. Und das gilt natürlich, und das ist das, was uns beschäftigt, im Handeln seines Heils. In all seinem Handeln, er setzt den Anfang, er führt alles, er vollendet alles. Und das wird eben deutlich daran, an diesem Satz in 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Dieser Satz ist bereits eine frohe Botschaft. Ist das uns klar? Das ist schon eine frohe Botschaft. Gott führt alles, was er erschaffen hat, zu einem Ziel und zu einem Zweck. Und dieser Satz lehrt mich, dass die Schöpfung, wenn sie einen Abschluss hat, eben einen Zweck, ein Ziel hat, einen Sinn. Das ist den meisten unserer Zeitgenossen nicht mehr bewusst, weil sie nicht glauben. Wer nicht glaubt, dass Gott im Anfang war und dass er im Anfang alles schuf, der glaubt auch nicht an ein sinnvolles Ende aller Werke Gottes, an ein Ziel, kann nicht daran glauben. Wenn kein Anfang ist, dann weiß man auch nicht, wohin alles läuft. Und so denken sich die meisten, und das wird ja auch in der Schule indoktriniert, schon den Kleinen, dass aus den grauen Nebeln des Nichts alles geworden sei. Und entsprechend, dass alles blind vorantaumelt, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Ende. Einige glauben, alles habe angefangen mit einem gewaltigen Energieausbruch, mit dem großen Knall. Und seit diesem seelenlosen Energieausbruch strebe alles mit unsinniger Fahrt auseinander, bis irgendwann einmal die Kraft dieses seelenlosen Energieausbruchs erschöpft ist und alles in sich zusammenfällt. Und was ist dann der Sinn des Ganzen gewesen? Es ist sinnlos. Dann ist es sinnlos. Nun erfahren wir aber, dass Gott, der sein Werk anfing, es eben zu einem Abschluss, zu einer Vollendung brachte. Und damit ist eben auch der Mensch. Und mit dem Menschen hörte Gottes Schöpfungshandeln auf und dann war es erst vollendet, abgeschlossen. Und damit ist eben auch der Mensch erschaffen auf ein Ziel hin, auf ein von Gott gesetztes Ziel. Gott schuf den Menschen zu einem von ihm gesetzten Ziel, zu einem guten Ziel. Gott ist gut, alle seine Werke sind gut und darum ist das Ziel gut, das er mit dem Menschen hat. Und was das Ziel des Menschen sei, das lehrt eben Gott uns Menschen in der Bibel. Gott, der Erschaffer des Menschen, hat dem Menschen, der dann zum Sünder wurde, Heil bereitet. Und jetzt das Neue Testament zeigt uns, dass der Schöpfer Gott, er ist auch der Erlöser Gott. Wir können auch umgekehrt sagen, wir lesen das Johannesevangelium und dort lernen wir den Gott, den Erlöser kennen, den Sohn Gottes. Und der Anfang des Johannesevangeliums macht uns von Anfang an klar, er, der zum Heil in diese Welt kam, ist der Erschaffer aller Dinge. 1. Johannes 1, Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dieses war Gott. Und dann heißt es im Vers 3, alles ist durch dasselbe geworden und nichts, das ist ohne dasselbe geworden. Also der Schöpfer ist der Erlöser. Und somit ist uns damit ausgesagt, dass Gott die erste Schöpfung, der Schöpfer, schuf, um der neuen Schöpfung, der Erlösung willen. Gott schuf diese Welt, weil er eine Erlösung, eine erlöste, eine vollkommene, ewige Welt erschaffen wurde. Die Erschaffung der Welt war der erste Schritt zur Erlösung der Welt. Und das lehrt uns das Neue Testament ganz deutlich. Lesen wir 2. Korinther 5, Vers 17. Dort steht, dass der erlöste Mensch, wenn jemand in Christus ist, durch das Erlösungswerk Christi, durch den Glauben an ihn, mit ihm jetzt verbunden ist, von dem wird gesagt, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, da ist neue Schöpfung. Man sollte nicht übersetzen, ist er eine neue Kreatur. Also ich bin ein großer Bewunderer von Luther, ein großer Bewunderer seiner Bibelübersetzung. Aber hier hätte er es besser treffen können. Da ist neue Schöpfung, steht einfach Neaktisis, neue Schöpfung. Die Erlösung ist eine neue Schöpfung. Und Paulus sagt das Gleiche mit anderen Worten in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Neue Schöpfung. Und Jakobus sagt es, durch seinen Willen hat er uns wiedergeboren oder von Neuem gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also die neue Geburt macht uns zu Geschöpfen, zu neuen Geschöpfen. Also der Schöpfer, der anfing und vollendete, das ist der Erlöser und er in der Erlösung macht er das Gleiche. Er setzt den Anfang in der Erlösung, er wirkt alles in der Erlösung, er erfüllt auch alles, führt alles in der Erlösung und damit jenen Erlösten zum Ziel, zur Vollendung. Das ist wahrlich eine frohe Botschaft. Nun, der Schöpfungsbericht beginnt mit der Erschaffung des Menschen und dann endet die Bibel mit der Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in der keine Sünde ist, oder wie Petrus sagt, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Sich bleibend wohnen muss man hier im prägnanten Sinn verstehen. Das heißt, sich bleibend niedergelassen haben. Ewige Gerechtigkeit, nie mehr Sünde. So verläuft die Geschichte, das ist eben das, was wir aus der Bibel lernen, von einem Anfang, den Gott gesetzt hat, zu einem Ende, das Gott auch schon bestimmt hat, als eine Linie. Das ist das Christliche, das ist das Jüdische, das ist das biblische Geschichtsverständnis. Und das ist einmalig. Die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Römer wussten nichts davon. Als Beispiel die Babylonier. Jetzt kommen wir zum vor- und nachchristlichen Verständnis von Geschichte. Oh, sehe ich da eine große Uhr. Die Babylonier, die waren, das zeigen ihre Weltentstehungsmythen, gute Materialisten wie unsere Zeitgenossen auch, die glaubten, aus der Materie sei alles geworden. Und entsprechend hielten sie den Kosmos, also die Welt, in der sie waren und guckten, und besonders die Sterne, sie waren ja große Sterngucker, hielten sie für Gottheiten. Sonne, Mond, Sterne waren für sie göttlich und damit brachten sie zum Ausdruck, dass der Urgrund des menschlichen Daseins, also da ist die, in, kann man ablesen, an der Regel, an der regelmäßigen Bewegung, am Kreisen der Gestirne, der Himmelskörper. Sie beschauten also die Himmelskörper deshalb und zerteilten demgemäß das Kreisen der Himmelskörper. Danach teilten sie den Himmel ein. Das steht übrigens so, genauso in Jesaja 47, 13. Schlagen wir das einmal auf. Jesaja 47, 13. Da wird über Babel gesagt, der Untergang Babels, im Zusammenhang mit dem Untergang Babels, du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen, sie mögen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, Die Astrologen teilen ja irgendwie in Häuser und solche Dinge, die Sterne. Die Himmelszerleger, die Sterne beschauen, die jeden Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Das heißt, aus der Bewegung der Sterne wollten sie ablesen, was die Bestimmung, was die Ordnung des Menschen sei, in der er sich zu bewegen habe. Und damit hatten sie auch gesagt, das Leben, die Existenz des Menschen bewegt sich in sich immer wiederholenden Kreisläufen. Und diese Anschauung haben auch die Griechen gehabt. Auch für die Griechen wiederholt sich die Geschichte in immer wiederkehrenden Zyklen. Stellvertretend für die Sicht der Griechen erwähne ich Pythagoras, den wir aus der Schule kennen als Mathematiker, aber er war Philosoph, das war sein Hauptberuf, wenn wir so sagen dürfen. Und Pythagoras, für ihn, er dachte, dass alle Entwicklung in Perioden, das heißt in geschlossenen Kreislinien, verläuft. Die Griechen dachten sich das Universum als bestehend aus Sphären, die umeinander gelagert sind. Und das Wort Sphäre, Sphaira, griechisch, ist eine Kugel. Also sind alles Sphären, die sich so bewegen, man kann das so ablesen an den Himmelskörpern, alles bewegt sich in Sphären ineinander, umeinander und der Mensch ist Teil davon. Und entsprechend wiederholt sich das Leben im Leben des Menschen alles in Perioden, in geschlossenen Kreislinien. So schreibt es der deutsche Altphilologe Walter Kranz in seiner Geschichte, in seiner Philosophie der Griechen. Pythagoras, er sagte also, seine Schüler haben das dann weitergeführt. Sie nahmen an, dass nach Ablauf des großen Weltjahres nicht nur die Gestirne an ihren ursprünglichen Ort zurückgekehrt seien, sondern zugleich mit dieser Konstellation wiederhole sich alles Irdische. Alle Dinge der Menschen, alle Begebenheiten kehrten wieder und man legte dem Pythagoras sogar die Worte in den Mund: Ich werde dereinst mit diesem Stab in der Hand vor euch stehen. Nun, Friedrich Nietzsche war, als Philosoph ist er natürlich dann weltberühmt geworden, leider, weil er so gut Deutsch konnte. Ja, wirklich, der Mann konnte Deutsch, leider. Wir sollen auch Deutsch können, aber zu guten Zwecken benutzen. Er war ja eigentlich Altphilologe. Altphilologe, also griechische Philologie. Das war er von Haus aus und er war sogar, hatte eine Professur für griechische Philologie an der Universität in Basel. Und er übernahm die klassisch-griechische Idee von der ewigen Wiederkehr aller Dinge. Warum tat er das? Er war in einem protestantischen Pfarrhaus aufgewachsen, weil er das Christentum abwarf. Er wollte die christliche Antwort auf den Sinn der Geschichte nicht haben. Nun, als 18-Jähriger, als Gymnasiast noch, hat er in einem Aufsatz die Frage noch offen gelassen. Der Aufsatz, der Titel des Aufsatzes war Willensfreiheit und Fatum, Willensfreiheit und Schicksal. Ist da einfach ein kosmisches Schicksal da oder steht der Mensch als verantwortliches Geschöpf da in einer Schöpfung, die Gott angefangen hat, dessen Mitte Christus ist und die er zu einem Ziel führt? Das alles wusste er. Aber er hat 20 Jahre später dann seine Antwort veröffentlicht und zwar in seiner fröhlichen Wissenschaft, die fröhliche Wissenschaft. Und dort steht unter anderem dieser Satz: Dieses Leben, das du jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und unzählige Male leben müssen. Das ist eben die bekannte Lehre von Nietzsche, die Wiederkehr aller Dinge. Alles kehrt wieder. Er sprach von der ewigen Sanduhr des Daseins, die man immer wieder kehre, dann beginne alles von vorne. Seht ihr, wie schön er formulieren konnte? Die ewige Sanduhr des Daseins, so eingängig formuliert. Das war also Nietzsches Sicht. Nun, mit dieser Sicht hat er nicht so großen Einfluss gehabt. Die teilen die wenigsten mit ihm. Und jetzt wollen wir uns anschauen, die nachchristliche Sicht, das nachchristliche Verständnis der Geschichte. Die Moderne ist Nietzsche nicht gefolgt. Zwar mit Nietzsche hat die Moderne auch gesagt, die biblische Antwort auf den Sinn des Daseins verwerfen wir. Da ist kein Gott am Anfang, der alles schuf. Da ist kein Gott, der in Christus Mensch wurde, Erlösung wirkte. Da ist kein Gott, der die Geschichte lenkt zu diesem Ziel. Also das haben sie von Nietzsche übernommen, aber das hat ja nicht nur Nietzsche so gesehen. Alle von der Denken der Aufklärung ausgehenden Denker haben das so gesehen. Aber sie übernahm etwas von der Bibel. Das hat die Moderne übernommen, nämlich, dass die Geschichte linear verläuft, von A nach B. Nun, wer den Anfang und wo der Anfang gesetzt wurde, ist ja nicht so wichtig. Aber jetzt ist auf jeden Fall eine Linie da. Und wohin mündet das alles? Ja, alles mündet dahin, wo wir hoffen, hinzukommen. Es ist der Glaube an den Fortschritt, der Fortschrittsglaube. Und der Fortschrittsglaube hat im Zug des Sieges des Denkens, der Aufklärung, die eben den Menschen für mündig erklärte, er habe keinen Gott nötig, er müsse sich nur seines Verstandes recht bedienen können und dann werde er vernünftig, verständig und dann werde auch das Zusammenleben der Menschen entsprechend werden. Und so, wie fing ich diesen Satz an, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich muss zuschauen, dass ich mich nicht verliere. Ja, und so hat mit dem Denken der Aufklärung hat der Mensch sich diese Rolle zugeschrieben. Ja, darum ging es. Mit dem Denken der Aufklärung hat der Mensch sich verabschiedet vom Vertrauen in die Vorsehung. In die Vorsehung Gottes, des Schöpfers, des Regenten der Welt, dessen, der, wie wir in diesem Lied so schön sangen, die Zeit in der Hand hat, der Herr der Zeit ist, Herr der Geschichte ist. Man hat sich von dem verabschiedet und entsprechend ist eben der Mensch der Herr der Geschichte. Er macht Geschichte. Also von der Bibel das Grundmuster übernommen, aber nachher den Menschen an die Stelle Gottes gesetzt. Von Gott gestohlen und dann für sich angeeignet. Das erinnert mich an dieses schöne Gedicht. Ich weiß nicht, ob man das heute noch in der Schule auswendig lernt, Belsazar. Heinrich Heine, wo er beschreibt, wie der babylonische König einem Diener befiehlt, so hol mir die goldenen Geräte da, die wir aus dem Tempel in Jerusalem nach Babel geführt haben. Und der Diener kommt, wie befohlen, der trug viel gülden Gerät auf dem Haupt. Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Geraubt, gestohlen von Gott. Und vieles, was unsere Zeit an Ethik fordert, ist alles aus der Bibel gestohlene Ethik, aber ohne Glauben an Gott. Das ist eigentlich eine sehr schäbig. Stehlen und es nicht zugeben. Ist übrigens ein Straftatbestand. Diebstahl von geistigem Eigentum. Nun, wir stellen also fest, sowohl das biblische Verständnis unterscheidet sich vom vorchristlichen und nachchristlichen Verständnis der Bibel. Der Christ steht mit seinem Verständnis der Geschichte immer gegen den Zeitgeist. Immer. Es gilt in allem. Wir hörten heute von Martin, wir stehen immer in Konfrontation, im Kampf, im Widerstand. Immer. In allen Belangen. Jetzt Weltgeschichte als Rahmen der Heilsgeschichte. Die ganze Geschichte, die Gott so führt, wie wir gesehen haben, die ganze Weltgeschichte, warum muss die denn sein? Weltgeschichte ist um der Heilsgeschichte willen. Hätte Gott Heil nicht verordnet, beschlossen von Ewigkeit her, hätte er den Menschen in seiner Sünde umkommen lassen und dann, das wäre das Ende gewesen. Aber er hat den Sünder nicht vernichtet, er bewahrt ihn. Und er gibt ihm schon am Tag des Sündenfalls, gibt er ihm die Ankündigung, ich werde euch retten von der Macht des Lügners, von der Macht des Menschenmörders, von der Macht des Todes. Und so ist die ganze Geschichte um des Heiles willen, das Gott dem Menschen bereitet. Die Geschichte hat also nur diesen einen Sinn. Sie muss Rahmen sein für die Heilsgeschichte, für Gottes Heilshandeln. Die Weltgeschichte ist um der Heilsgeschichte willen. Und weil Gott Herr der Geschichte ist, alles, was im Lauf der Geschichte mit Menschen, mit dir persönlich in deiner Lebensgeschichte, was mit Völkern in der Geschichte der Völker geschieht, ist alles unter diesem göttlichen Vorsatz. Alles muss dazu beitragen, dass Gottes Heil in dieser Welt sich verwirklicht und er alles zum von ihm bestimmten Ziel setzt. Nun, uns ist klar, die Heilsgeschichte, Heil für die, die glauben, und die Geschichte endet mit Gericht für die, die nicht glauben. Alles muss diesem dienen, was Gott sich vorgesetzt hat. Nun, Gott hat die Geschichte, die er macht, sein Heilshandeln, die Geschichte, die er mit Menschen macht, hat er in Etappen gegliedert. Die erste Etappe ist von Adam bis Christus. Von Adam bis Christus. Wir werden gleich sehen, dass wir mit Paulus das ganz deutlich erkennen können. Der Tag 1 der Heilsgeschichte ist der Tag des Sündenfalls. Der Tag 1 der Heilsgeschichte ist der Tag des Sündenfalls. Von dem Tag an begann Gott sein Heilswirken. Schon am Tag des Sündenfalls gab er dem Menschen die Verheißung: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange, zwischen deinem Samen und dem Samen der Schlange. Und dann die Verheißung, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Tag 1 der Heilsgeschichte. Und mit dieser Ankündigung öffnete Gott dem Menschen einen Zeitraum. Er wusste nicht, wie lange es dauern würde, aber eben einen Zeitraum. Geschichte, und zwar bis hin zu einer Erfüllung, bis hin zu einer Fülle der Zeit. Oder wie Luther übersetzte, als die Zeit erfüllt war. Was geschah, als die Zeit erfüllt war? Da sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter Gesetz getan. Galater 4,4. In der Fülle der Zeit. Das heißt, dass alle die Jahre abgelaufen waren, die Gott verordnet hatte. All die Jahre, die notwendig waren, um das Heil bekannt zu machen, um Menschen zu erziehen, Menschen zu rufen, damit dann solche da wären, die dann, wenn er kommt, ihn erkennen und ihn annehmen. Und dann von da an dieses Heil überall ausgeht. Das war die Fülle der Zeit, die erste Etappe. Und Paulus schreibt in Römer 5, in den Versen 12 bis 14. Römer 5, Verse 12 bis 14. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und dann heißt es, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, der Sünde aber achtet man nicht, wie Luther übersetzt, der Sünde achtet man nicht, wenn kein Gesetz ist. Doch der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Und dann heißt es, Adams, der ein Typus ist auf Christus. Also in Adam ist Christus bereits angelegt, bereits angekündigt. Also von Adam bis Christus, ein gewaltiger Bogen. Das ist die erste Etappe in Gottes Heilshandeln. Und tatsächlich, wir dürfen es so sagen, Gott schuf den ersten Menschen um des zweiten Menschen willen. Gott schuf Adam im Bild Gottes, damit Christus, der das ewige Bild Gottes ist, das Bild des unsichtbaren Gottes, Mensch werden konnte, ohne seine Natur zu verändern. Darum konnte er nur Mensch werden in der Fleischwerdung und dabei Gott bleiben, weil er das Bild des unsichtbaren Gottes ist und der Mensch im Bild Gottes erschaffen ist. Das ist also die erste große Etappe. Und er wurde Mensch, um in seinem Leben und Sterben so wie Hebräer 9, Vers 26 es sagt, die Sünde abzuschaffen. Sie ist zwar noch in der Welt, aber sie wird eines Tages ganz abgeschafft sein. Er wurde Mensch, Johannes 1, 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und nachher heißt es von ihm, Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dazu kam er, um die Sünde wegzunehmen. Er hat in seinem Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Er hat eben der Schlange den Kopf zertreten, wie Gott dem ersten Menschenpaar angekündigt hatte. Weil nun die Kinder, also jene, die Kinder Gottes werden sollten, weil nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und 2. Timotheus 1, Vers 10 sagt uns, dass er mit seinem Kommen, mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Also alles wendet mit ihm. Vom Tod zu unverweslichem, ewigem Leben. Die zweite große Etappe, vom ersten bis zum zweiten Kommen Christi. Seit er in diese Welt gekommen ist, stehen wir im letzten Zeitalter. Es ist das Vorletzte. Vorletzte, nämlich das Letzte ist dann die Ewigkeit, aber das ist kein Zeitalter mehr. Und das macht uns deutlich, Heil ist jetzt gewirkt worden. Errettung ist jetzt da. Und jetzt gilt es nur noch, das bekannt zu machen. Jetzt gilt es nur noch, diese Wahrheit zu verbreiten, dass Menschen es hören, glauben, gerettet werden. Und jetzt warten wir alle auf das zweite Kommen Christi. Er wird wiederkommen und das ist das wirkliche Ziel der Geschichte dieser Welt, das Ziel innerhalb dieser Welt, das Ziel der Geschichte innerhalb dieser Welt ist das Kommen Jesu Christi mit seinem Reich, mit seinen 1000 Jahren, wo er über dieser Erde herrschen wird. Und auf dieses, sein zweites Kommen, warten wir jetzt. Im Menschensohn, der dann herrschen wird, schlagen wir auf, Daniel 7, die Verse 13 und 14. Daniel 7, Verse 13 und 14. Ich schaute in Gesicht in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Er wird über dieser ganzen Schöpfung herrschen und damit im Menschen Jesus findet die Menschheit zu ihrer wahren Bestimmung. Gott schuf den Menschen, dass er herrsche über die Erde. Und dieser Vorsatz Gottes muss in Erfüllung gehen. Und darum muss Jesus kommen und herrschen über dieser Erde. Sonst wäre ein Vorsatz Gottes gescheitert. Und in Christus und mit Christus werden alle Erlösten zur Herrschaft kommen. Dann kommen auch wir zu unserer Bestimmung. Offenbarung 5, Vers 10, da heißt es von den Erlösten. Und sie werden über die Erde herrschen. Die Bibel datiert wichtige Stationen auf dem Weg des Heilsgeschehens. Nun, Gott lehrt uns durch sein Wort Geschichtsbewusstsein. Wir hörten das von Martin, es ist wirklich so, dass Gott immer wieder seinem Volk sagt, denkt daran, erinnert euch, denkt an den ganzen Weg, den ich euch führte. Paulus sagt das auch. Ihr Nationen, Denkt daran, dass ihr einmal Heiden wart, die Nationen, die Unbeschnittenen, ohne Gott, ohne Christus in der Welt. Jetzt aber. Also schaut zurück, denkt daran. Gott lehrt uns Geschichtsbewusstsein. Er gibt uns auch Empfinden für Zeit. Zu dieser Schöpfung gehört Zeit. Gott hat alles in dieser Schöpfung unter das Regiment der Zeit gesetzt. Und das zeigt er uns in der Erschaffung der Welt schon, dass er am vierten Schöpfungstag Sonne, Mond und Sterne an die Ausdehnung des Himmels setzte. Wozu? Zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und entsprechend leben wir als Menschen, die mit der Bibel leben, aber die Christenheit insgesamt, die das einfach geerbt hatte, übernommen hatte, verinnerlicht hatte, mit dieser Selbstverständlichkeit, und darum ist uns auch der Tag unserer Geburt bewusst, wird eingetragen. Als ich das erste Mal in Pakistan, Indien war, dann fragte ich, Abgapadesh, Gabhua, wann bist du zur Welt gekommen? Ich glaube 3 Jahre nach der Gründung Pakistans. Niemand wusste es so richtig. Sagen sie, so ungefähr. Aber das kommt aus diesem heidnischen Denken, ist nicht wichtig. Aber uns ist sehr bewusst, an dem Tag sind wir zur Welt gekommen und jedes Jahr denken wir daran. Und nachher zählen wir auch die Jahre. Jetzt sind schon bei mir 72 Jahre. Wir zählen die Jahre. Ist uns nämlich auch sehr wichtig. Hä? Wie alt bist du? Was ist so ein Jahrgang? Wir wollen das immer wissen. Das will Gott so. Und damit will er uns eben auch Zeitempfinden geben. Und uns, das haben wir von ihm. Und auch er handelt, er setzt Termine, er setzt Zeiten und er zählt Jahre. Immer wieder. Einige Beispiele dafür. Von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. Ja, ich kann jetzt nicht alle Beispiele nennen, aber ich nenne dieses. Gott gab diesem ehemaligen Götzendiener Abraham Verheißungen, Verheißungen einer Nachkommenschaft, eines Landes und einer Nachkommenschaft in diesem Land leben werde. Das steht in 1. Mose 15. Und da steht 1. Mose 15, 13. Da sagt Gott dem Abraham in diesem Nachtgesicht, diesem Traum oder Gesicht. Und er sprach zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Warum sagt Gott das? Er hat seine Absichten damit. Und das zeigt uns das zweite Mosebuch. Erstens zeigt es uns, Gott handelt in der Zeit nach Etappen, die datiert er. Und dann macht er es seinem Volk bekannt, sie sollen sich an dem orientieren, an diesen Zeiten. Und so lesen wir entsprechend in 2. Mose, Kapitel 12, 40 und 41. 2. Mose 12, 40 und 41. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, und es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heere des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Dies ist eine Nacht, die dem Herrn zu halten ist, weil er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Eben diese Nacht gehört dem Herrn. Sie ist zu halten von allen Kindern Israel bei allen ihren Geschlechtern. Sie sollten sich immer daran erinnern, von Jahr zu Jahr, beim Passafest. 430 Jahre. Aber Gott hatte doch 400 Jahre gesagt. Was hatte Gott dem Abraham gesagt? Wir müssen immer sorgfältig lesen. Sie werden dein Volk 400 Jahre knechten. Die ersten Jahrzehnte, wo sie dort waren, unter Josef, wurden sie nicht geknechtet. Aber nachher folgten 400 Jahre Druck. Und genau zum Termin, nach 400 Jahren Druck, führte sie heraus. Und das Volk sollte es wissen. Sie sollten es wissen. Und Mose hat das ganz sicher seinen Zeitgenossen gesagt. Die Zeit hier ist befristet. Gott hat es selber gesagt. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der mir erschienen ist, er führt uns heraus. Er musste auch noch Zeichen und Wunder tun. Sie haben zwar deswegen seiner Botschaft nicht geglaubt, aber sie haben immerhin geglaubt, dass er von Gott gesandt war. Dann vom Auszug aus Ägypten bis zum Bau des Tempels. In der Nacht des Auszugs hat Gott dem Volk Israel gesagt, eben an diese Nacht sollen sie sich immer erinnern und mit dieser Nacht, mit diesem Tag, beginnt jetzt für euch ein neuer Kalender. Das ist jetzt euer 1. Januar, also euer 1.1. Das ist ein Passa. 2. Mose 12, dort steht das. Und von da an haben auch die Israeliten immer ganz schön gerechnet. Immer gerechnet. Sie wussten ganz genau, wie lange her es war, seit wir aus Ägypten auszogen. Und wir haben einen Vermerk dazu, der macht es uns deutlich. 1. Könige, Kapitel 6, Vers 1. 1. Könige 6, Vers 1. Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Und das war der Höhepunkt der Geschichte Israels im Land, der Tempelstand. Und das wird datiert, genau datiert, im 480. Jahr nach dem Auszug. Man hat die Jahre schön gezählt. Man war bei 480. Der Bau des Tempels, der große Höhepunkt, dann eine nächste Etappe, und hat Gott wiederum Daten gesetzt. Nämlich von der Zerstörung des Tempels bis zum Kommen des Messias. Mit der Zerstörung des Tempels, mit dem Exil, da sah es für viele Juden so aus, als ob alle Verheißungen Gottes, die ganze Geschichte mit diesem Volk, alles das, sich jetzt alles im Sand verläuft. Und als die Zeit dann lang wurde, so lang, ja, sie hatten von Jeremia gehört, nach 70 Jahren werde ich euch zurückführen. Da dachten viele, nach 70 Jahren kommen wir zurück. Und dann kommt das Heil. Dann kommt der Messias. Nein, es würde lange dauern müssen. Wir wissen nicht, warum es so lange dauern musste. Gott weiß es, er weiß, was er tut. Und für diese lange Zeit des Wartens in Jerusalem, wo es ihnen zunächst gut ging, wir haben Nehemia gelesen, aber wo es ihnen bald sehr schlecht ging, die Perser waren recht nett mit den Juden, dann kamen aber die Griechen und die haben sie furchtbar drangsaliert. Und da wurde das Warten lang. Und damit sie diese Zeit, die Gläubigen, die die Schrift lasen, damit sie diese Zeit überhaupt durchstehen konnten, gab ihnen Gott einen exakten Termin, wann der Messias kommt und heil wirkt. Das ist die Weissagung von den 70 Jahrwochen. Und die hatte das Volk nötig. Sie hatten die Anzahl Jahre nötig. Sie mussten wissen, in welchem Jahr kommt er. Und dass sie darauf achteten und entsprechend auf ihn warteten, das zeigt folgende Aussage, die habe ich beim baptistischen Bibelausleger John Gill gefunden. John Gill, er lebte von 1697 bis 1771, war Zeitgenosse von Georg Whitfield. Und dieser John Gill hat ein ganzes Bibelwerk geschrieben, also alle biblischen Bücher ausgelegt, von 1. Mose bis Offenbarung. Er war ein großer Hebraist, in der englischsprachigen Welt galt er als einer der größten Hebraisten seiner Zeit. Er war auch ein großer Judaist, hat auch all diese jüdischen Schriften gelesen. Und er sagte, they are a perfect dunghill. But raking through them, sometimes you find a real dead gem. Also, ja, sie sind Misthaufen, diese ganzen jüdischen Geschichten und Fabeln. Und ich muss es ja durchrechen, aber manchmal erwischt man ein Juwel. Und ein solches Juwel hat er in seiner Auslegung des Buches Daniel uns hier präsentiert. Ich hätte das ja nie gewusst, das habe ich bei ihm gefunden. Und John Gill, er vermerkt Folgendes eben zu Daniel 9, zur Weissagung der 70-Jahr-Wochen. 50 Jahre vor dem Kommen Christi sagte Rabbi Nechemia, dass der von Daniel für das Kommen des Messias festgelegte Zeitpunkt nicht weit als 50 Jahre entfernt sein könne. Also die Juden haben darauf geachtet. Nachdem Christus gekommen war und nachdem die Judenheit ihn offiziell abgelehnt hatte, hat man alle solche Zeugnisse zu tilgen versucht, aber man hat nicht ganz alle erwischt. Ja, und Gil hat da eines dieser Zeugnisse gefunden. Raking through those dunghills. Und die Heiligen in Israel, die dann auf das, jetzt noch auf das Kommen Christi warten, aber nach der Entrückung der Gemeinde wird Gott dann ein Werk, sein Werk anfangen, wieder mit Israel, und dann wird ein Überrest von Gläubigen in Israel da sein, und die werden dann das Neue Testament lesen, das Alte Testament lesen und werden dann alles mit einem Mal verstehen. Und sie werden dann auch Daniel verstehen, und Daniel gibt genaue Termine an, wie lange es dauert, bis der Christus das zweite Mal kommt. Sogar die Tage werden gezählt. Das steht in Daniel Kapitel 12. Wir nehmen jetzt diese Tage nur zur Kenntnis. Die Erklärung derselben ist jetzt nicht möglich, auch nicht nötig, jetzt im allgemeinen Argument, um das es mir geht. Da wird die Frage in Daniel 12 gefragt, also Daniel 12 schreibt von der Drangsalszeit, das muss uns ganz klar sein. Es ist die Drangsalszeit, die große Drangsal, eine so große, wie es sie nie gegeben hat, das steht in Daniel 12, 1. Und da wird die Frage gestellt, Vers 6, wie lange wird das Ende dieser Dinge dauern? Und dann kommt die Antwort im Vers 7, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre. Und diese Zeitangaben finden sich wieder im Buch der Offenbarung, die dann der gläubige Überrest aus Israel lesen wird und dann genau wissen wird, wo wir stehen. Und dann heißt es im Vers 11, Daniel 12, 11, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird. Es gibt also einen Terminus a quo. Es gibt einen Zeitpunkt, von dem an man zählt. Und das konnte man genau sehen. Plötzlich steht dieses Götzenbild da, dieser Gräuel der Verwüstung da. Das ist nicht ein langsamer Prozess, wo man nicht weiß, wo. Jetzt. Und von da an zählen sie die Tage. Und dann heißt es, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Und Sie können dann die Tage zählen. Der Herr sagt in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, wenn Gott die Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Verkürzt nämlich genau auf diese Anzahl Tage. Nicht, dass er dann denkt, oh, jetzt ist es langsam zu viel, jetzt muss ich es ein bisschen kürzer machen. Natürlich nicht. Sondern die Verkürzung ist eben die genaue Grenze. Und die werden das nötig haben. So wie die Israeliten, die auf das erste Kommen warteten. Sie mussten wissen, wann er kommt, sonst hätten sie alle Hoffnung verloren. Und die in der großen Drangzahl leben, der Druck wird so groß sein, unerträglich. Die werden die Tage zählen, wahrscheinlich Striche machen. 4 Striche. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann werden wir diese 5 erzählen. Und das gibt ihnen den Mut, einfach zu warten. Und dann wissen sie, jetzt ist der Tag da, jetzt kommt er. Und das zeigt uns, wie Gott eben handelt an und mit seinem Volk, um es zu bewahren. Gott trägt uns ja nicht, die Erlösten, ja, gerne. Sage ich gerne, einige haben es sicher auch schon gehört, Gott trägt uns nicht wie die Mehlsäcke durch die Zeit, um uns nachher so plumps ins himmlische Heiligtum plumpsen zu lassen. Sondern er führt uns durch die Zeit, indem er uns lehrt, indem er uns erzieht, indem er uns kräftigt. Aber wir müssen hindurch durch die Zeit. Und so gibt er eben seinem Volk dieses Mittel, dass sie das durchstehen können. Sie haben sein Wort, sie haben seine Verheißungen und dann diese präzise Angabe. Und gleich wie vor dem ersten, so auch vor dem zweiten Kommen, wird das Volk Israel das nötig haben. Und jetzt kommen wir sechstens zum Ziel der Geschichte dieser Welt und der Vollendung. Das ist jetzt nur noch kurz. Ich werde es schaffen. Ich habe noch 8 Minuten. Sacharja, er spricht im letzten Kapitel oder in beiden letzten Kapiteln seines Buches von der Wiederkunft Christi. Und in Kapitel 14, dort steht dieser wunderbare Satz. Der ist so schön. Das ist ein so schöner Satz. Sacharja 14, Vers 7. Zuerst Vers 6, dann 7. Sacharja 14, 6 und 7. Es wird geschehen an jenem Tag. Zunächst heißt es, da wird kein Licht sein. Die Gestirne werden sich verfinstern. Es wird ganz dunkel sein. Und es wird ein Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Und dann heißt es, nicht Tag, nicht Nacht. Es wird geschehen zur Zeit des Abends. Wird es Licht werden? Wie gibt's denn das? Jetzt haben wir jahrtausende lang ganz regelmäßig immer erlebt, es wird Abend, es dunkelt ein und dann wird es ganz dunkel. Und zur Zeit des Abends wird es Licht werden. Das ist das Kommen Christi. Wenn er kommt, mit seinem Kommen bricht für Israel und für die ganze Welt ein neuer Tag an. Das ist der Tag des Menschensohnes. An dem Tag beginnt seine tausendjährige Herrschaft über die Erde. Und dann wird wirklich hell sein. Auch moralisch hell. Das ist nicht dieses Dunkel, diese Lüge, dieses Täuschen, dieses Betrügen, dieses Lästern. Das ist alles dann nicht mehr da auf der Erde. Hell. Und das ist so schön, wie das uns geradezu sinnhaft zeigt, wie Gott alles wendet. In der Erlösung hat Christus den Grund gelegt und dann kommt der Tag, an dem er auch in der ganzen Welt alles wenden wird. Von Finsternis zu Licht, von Tod zu Leben. Und Habakuk sagt in Habakuk 2, Vers 14, die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser die Meere bedecken. So herrlich. Doch aus dieser Tag ist nicht das Ende dieser Tag, wo er kommt, aller irdischen Tage. Aber er ist auch begrenzt. Er ist begrenzt, nämlich auf 1000 Jahre. In Offenbarung 11, Vers 15 steht dieser Ausdruck, jetzt ist das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus gekommen. Das muss man richtig lesen. Es gibt Leute, die sagen, das tausendjährige Reich ist schon da. Geistig oder geistlich, geistig, ich sage geistig, sind nämlich ein Produkt menschlicher Geistestätigkeit. Aber hier steht, es ist das Reich der Welt ist gekommen, das heißt in diese Welt, auf diese Erde ist das Reich gekommen. Und das ist das Reich des Christus Gottes, das ist das Reich des Menschensohnes, das Daniel schon ankündigte. Und Gott hat das eben auch datiert. Wie lange? 1000 Jahre. Er sagte 6-mal. 1000 Jahre. 6-mal. Aber diese 1000 Jahre enden, dieser Tag, wo Christus herrscht, endet mit einer Dämmerung. Dann wird es ganz finster für kurze Zeit. Satan wird aus einem Gefängnis gelassen, geht aus, verführt die Menschen. Finster. Noch einmal, aber nur kurze Zeit. Und dann fällt über den Satan und über seinen Anhang das Gericht und dann das ewige Gericht, das sich anschließt. Und damit bricht der Tag der Ewigkeit an. So nennt Petrus diesen Tag. Der Tag der Ewigkeit. 2. Petrus 3, 18. Ja, liebe Geschwister, wir haben Ursache, Gott dafür zu danken, dass er uns in seiner Menschenliebe genaue Zeitpunkte gegeben hat für das erste und für das zweite Kommen des Erlösers. Wir warten zwar auf den Erlöser als Gemeinde, er kann jederzeit kommen, aber für das Volk Israel genauen Zeitpunkt gegeben. Und diese Angaben sind wie Lichter am Himmel, eben wie die Himmelskörper, die geben uns Auskunft darüber, wo wir stehen, wo stehen wir? Und sie werden das fragen, wo stehen wir jetzt, die durch dieses Dunkel müssen? Dazu schlagen wir auf Jesaja 21, 12. Die Frage wird dann immer dringlicher sein, immer häufiger gestellt werden. Jesaja 21, 11. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und da sind also Wächter da. Das sind die, die das Wort Gottes kennen. Und die werden dann Antwort geben, wie weit es ist in der Nacht. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und dann Vers 12. Der Morgen kommt. Das wissen die Wächter auch. Der Morgen kommt. Doch davor auch die Nacht. Es bleibt noch eine Weile dunkel. Wollt ihr fragen? So fragt, kommt wieder. Eine Einladung. Und so lädt uns Gott ein, auch alle seine Angaben, auch über Zeiten und Zeitpunkt und Termine, zum Nennwert zu nehmen. Wie arm machen wir uns, wenn wir das umdeuten? Tausend sind nicht tausend und dieses Jahr Reich auf der Erde ist nicht auf der Erde. Ja, ihr wisst, was ich damit andeuten will. Braucht gar nichts zu sagen. Ich will noch zwei Verse lesen. Ich lese diese Verse und dann schließen wir. Nein, es sind drei Verse. 2. Samuel, nein, wir beginnen, ja, 2. Samuel 23, 3 und 4. 2. Samuel 23, 3 und 4. Von David, das sind die letzten Worte Davids. Und da spricht der Melech David, der König David, er spricht vom Sohn Davids, vom wahren König. Wenn er kommt. Der Gott Israels hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht. Ein Herrscher in Gottesfurcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens. Wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sprost das Grün der Erde. Jesaja 60, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode GESCHENK auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.